Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 5. März 2012 zum Thema Das magische Mittelalter. Zu Gast ist Walter Oetsch, Ökonom, Kulturhistoriker an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeber ist Michael Straub.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Thema des heutigen Abends ist das magische Mittelalter. Zu Gast haben wir den Herrn Walter Oetsch geladen. Herzlich willkommen.
Danke.
Ich darf mich vielleicht auch kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Straub. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier Gastgeber, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ja, was es noch zu sagen gibt, warum wir Mikrofone tragen, es wird dann auch nachher bei der Diskussion, es werden Mikrofone herumgereicht. Das hat den Grund, dass wir die ganze Veranstaltung aufzeichnen wollen. Die gibt es dann online auf www.kepler-salon.at zum Download. Und ja, darum bitte nachher dann in der anschließenden Diskussion auf die Mikrofone warten mit den Fragen. Ja, Herr Oetsch, Sie sind Professor an der Johannes Kepler Universität. Dort unter anderem Leiter des Instituts für soziale und interkulturelle Kompetenz, Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft und außerdem Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre. Und außerdem sind Sie auch Teil des neu eingeführten Studiums der Kulturwissenschaften. Was gibt es denn dazu zu sagen?
Naja, ich denke, was wir heute sprechen, ist an und für sich ein Thema der Kulturwissenschaften. Und das Studium gibt es jetzt im zweiten Jahr. Wir haben jetzt ungefähr ca. 200 bis 300 Studierende. Und ich habe da Verantwortung für den ersten Teil, also ganz erste Module. Und da geht es darum, zu lernen, was sind Weltbilder. Und das ist genau das Thema vom heutigen Abend. Geschichte von Weltbildern.
Mhm. Außerdem habe ich noch herausgefunden, Sie coachen Führungskräfte in Rhetorik.
Kommunikation.
Ja. Und haben auch einige Bücher verfasst, eben auch zum Thema Kommunikation. Weil es mir ins Auge gestochen ist, ist zwar nicht das aktuellste Buch von Ihnen, aber das Buch heißt Heider Leid und da geht es um die Demagogie im Rechtspopulismus und außerdem einige Bücher zur Marktforschung. Mhm. Ja, habe ich was vergessen zum Beruflichen?
Passt schon.
Okay, ist ja schon einiges. Das bringt mich auch zu der nächsten Frage, nämlich wie Sie zu dem Thema des heutigen Vortrags kommen. Haben Sie beruflich damit zu tun?
Nein, ich habe mich an und für sich für die Ökonomie interessiert und dann für die Theoriegeschichte. Und dann habe ich das eigentlich immer breiter gemacht und habe gemerkt, wenn man zum Beispiel nachdenkt über Ökonomie, Mittelalter, dann ist gut, was über das Weltbild zu wissen. Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Mhm. Ja, was ist denn so magisch im Mittelalter?
Das werden wir gleich hören.
Okay. Ja, dann will ich Sie auch nicht mehr länger aufhalten und bitte mir einen Vortrag.
Ich bin Kulturhistoriker und in der Kulturgeschichte geht es um Verstehen. Das heißt, es geht nicht um die Frage, ist dieses Weltbild, das mittelalterliche Weltbild richtig oder falsch? Das ist an und für sich, das interessiert den Historiker nicht. Sondern es ist anders. Es geht auch nicht um die Frage, gibt es die Magie wirklich? Das heißt, wenn Sie mich immer gerne mit der spannendsten Frage anfangen, wenn Sie mich fragen, gibt es die Magie wirklich, dann würde ich als Kulturhistoriker so antworten. Wenn man im 13. Jahrhundert wäre diese Frage sowas von schräg, man würde die Frage gar nicht verstehen. Es ist so selbstverständlich, dass Magie existiert und ich würde wahrscheinlich mich weigern, die Frage zu beantworten. Wenn man die Frage im 21. Jahrhundert stellt und Sie würden die Frage an mich stellen, dann würde ich sagen, ich weiß es nicht. Das heißt, ich weiß es nicht, hat zwei Antworten. Ich sage weder ja, noch sage ich nein und ich habe für beides meine Gründe. Aber vielleicht ist das schon dann ein Thema von unserer Diskussion. Was ist Magie? Das Wort Magie kommt aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen, aus dem Persischen, aus dem Althindischen, und es hat so eine Bedeutung wie Macht. Man könnte Magie so definieren, es ist der Gedanke, man kann Ereignisse, man kann Menschen, man kann Gegenstände beeinflussen, durch Rituale, durch Beschwörungen, durch Zeremonien, durch Zaubersprüche. Man kann sich die Engel herbeirufen oder man kann Dämonen herbeirufen und die machen dann etwas dafür. Ich habe da einen schönen Stein mitgenommen und ich möchte den Vortrag mit einer Frage beginnen. Was würden Sie denn sagen, wenn ich jetzt sage, hallo, wenn ich mich jetzt auf diesen Stein konzentriert, wird dieser Stein auf einmal zu schweben beginnen? Was würden Sie dazu sagen? Würden Sie sagen, das ist ein Trick? Es gibt ja Leute, die machen sowas auf der Bühne. Ich denke, wahrscheinlich würden viele sagen, das gibt's nicht. Das ist nicht, und warum gibt's es nicht? Weil man ganz selbstverständlich in einem naturwissenschaftlichen Weltbild drinnen sind. Und im naturwissenschaftlichen Weltbild heißt, natürlich kann man Steine beeinflussen, wir können alles Mögliche mit ihnen anstellen. Aber wenn wir das machen, müssen wir das irgendwie erklären. Das heißt, es muss letztlich im Hinten irgendeine Art von naturwissenschaftlicher Erklärung sein. Das heißt, man kann irgendwelche Naturgesetze aus, es muss eine Kraft sein, es muss eine Wechselwirkung sein. Und wenn wir so denken, ja, wenn wir in Form von Naturgesetzen denken, dann sind wir ganz selbstverständlich in einem naturwissenschaftlichen oder letztlich könnte man sagen in einem mechanistischen Weltbild. Das ist unsere Selbstverständlichkeit. Wenn man nachdenkt über dieses Weltbild, ja, und dieses Weltbild ist historisch geworden. Alle Grundbegriffe dieses Weltbildes, könnte man sagen, haben sich im Großen, in einem langsamen Prozess vom 14. Jahrhundert aufwärts und dann mit einem ganz, ganz kräftigen Schub in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelt. Und vorher hat man das überhaupt nicht denken können. Im Mittelalter gibt es keine Naturgesetze. Der Stein fällt auch zu Boden, aber er fällt aus anderen Gründen zu Boden, nicht wegen der Gravitation. Die Gravitation hat der Herr Newton erfunden, nicht entdeckt. Der Kulturhistoriker sagt nicht, er hat es entdeckt, er hat es erfunden. Das ist unsere Erfindung und wir glauben, das ist sozusagen, das ist richtig. Was würden Sie jetzt mache ich Ihnen eine zweite Frage. Angenommen, der Stein wird jetzt wirklich schweben. Er wird jetzt schweben, ja? Wäre das ein Beweis, dass Magie tatsächlich existiert? Was würde ein Naturwissenschaftler zu dem sagen? Ein Naturwissenschaftler, angenommen, er wird schweben. Sie alle würden das bekunden und bezeugen. Der Naturwissenschaftler wird das überhaupt nicht stören. Das ist so, wie wenn wir jetzt eine UFO-Erscheinung hätten oder so irgendwas. Warum? Weil das eine ganz andere Art des Denkens ist. Der Naturwissenschaftler sagt, erstens, wenn das tatsächlich existiert, dann musst du mir ganz exakt genau die Bedingungen angeben können, dass das reproduzierbar ist, dass das wiederholt werden kann, dass ich das, um dich zu checken, ob das du nicht einen fürchterlichen Spiegeltrick machst, oder es gibt ja solche Bühnenshows, dass man das Ganze reduzieren kann, es müssen logische Beweisregeln gelten, es muss einen Zusammenhang geben zu etablierten Gesetzen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen wird der Naturwissenschaftler sagen, und da sind wir schon bei einem sehr interessanten Thema, er wird sagen, wenn Sie das alle wirklich sehen, ist das für mich überhaupt kein Beweis. Das heißt, in dem naturwissenschaftlichen Weltbild ist ein ungeheures Misstrauen den eigenen Sinnen gegenüber und man könnte es auch wieder kulturhistorisch sehen, wie sie auch die Vorstellung über das, was Sinnesapparate sind, wie sie das historisch verändert. Und es ist eine Sinnestäuschung möglich. Es könnte sein, dass irgendein Ort von Trick. Wenn wir uns über das Mittelalter nachdenken, und ich meine jetzt immer das europäische Mittelalter, und meistens möchte ich jetzt Befunde bringen vom hohen Mittelalter, also ungefähr, was sie 12. 13. Jahrhundert, so irgendwie. Und die Renaissancezeit dann, geht dann in, zuerst einmal der erste Schub in Italien los, 14. 15. 16. Jahrhundert, und im 17. Jahrhundert haben wir dann den Durchbruch zum naturwissenschaftlichen Weltbild. In die Magie des Mittelalters zu verstehen, prinzipiell, könnte man sagen, sind drei Sachen wichtig. Erstens, Es ist ein ganz anderes Weltbild. Das heißt, wenn man die größten Gelehrten fragen, aus was besteht die Welt, was hält die Welt zusammen, was sind Naturprinzipien, dann macht er ganz, ganz andere Aussagen als das mechanistische Weltbild. Zweitens, es gibt kulturell verbindliche Wahrheitspraktiken. Das heißt, es ist jede Art von Kultur, das gilt auch für unsere Kultur. Gibt es Leute, die Experten sind und die für Wahrheitsproduktion zuständig sind. Nicht jeder in unserer Kultur darf über die Realität in einer verbindlichen Weise Auskunft geben. Das dürfen nur ganz, ganz wenige Leute. Und im Mittelalter war es genauso, nur war das ganz, ganz, ganz andere Gruppen. Und der dritte Punkt ist eigentlich der für einen Kulturhistoriker am aufregendsten. Der dritte Punkt ist folgende Behauptung, dass die Sinne im durchschnittlichen Mittelalter völlig anders funktionieren. Das heißt, die Leute im Mittelalter haben viele sinnliche Vorgänge im Alltag, zum Beispiel im Hören, im Sehen, im Fühlen. Und diese sinnlichen Vorgänge bestätigen ihnen dieses Weltbild, so wie unser Weltbild durch eine ganz andere Art von Sinnesorientierung bestätigt wird, dass dieser Tatsache wird. Ich denke, das ist für mich das weitreichendste. Man könnte es nennen Wahrnehmungshistorismus. Die Behauptung, ja, dass sich die Art, die Hauptbeispiele sind auf das Sehen bezogen, dass sich die Art des Sehens, die kulturverbindliche Art des Sehens, ganz, ganz grundlegend gewandelt hat. Was ist ein Stein? Wenn man das naturwissenschaftlich beschreiben würde, ist ganz klar, ich kann sagen, hallo, das sind irgendwelche Molekularstrukturen und so weiter, und dann gehe ich rein bis Atome oder irgendwelche Elementarteilchen oder irgend sowas. All diese Begrifflichkeiten geben für das hohe Mittelalter gar keinen Sinn. Man hat ganz andere Ideen. Man sagt, ein Stein ist ein Wesen, der hat zum Beispiel sowas wie eine Intention in sich. Der ist nicht richtig belebt, aber ein bisschen belebt vielleicht ein bisschen. Ein Stein ist nichts Starres, ein Stein hat eine Dynamik in sich. Das ist eine ganz andere Betrachtung. Ein Stein hat einen Zweck in sich. In dem Stein steckt ein Zweck enthalten. Und wenn ich ganz, ganz schlau bin und die Natur richtig erkunden kann, dann könnte ich auf diesen Zweck draufkommen. Und vor allen Dingen, und damit kommen wir sozusagen in meinem Verständnis zum Kern des mittelalterlichen Weltbildes, ein Stein ist ein Symbol. Das heißt, der Stein hat irgendeine symbolische Bedeutung, zum Beispiel die Farbe, und diese Bedeutung verweist auf andere Sachen in der Natur, und diese Arten von Zusammenhängen, die man heutzutage sagen könnte, okay, das sind doch freie Assoziationen, ja, dass man sagt, A und B und C hängen zusammen, sind im mittelalterlichen Weltverständnis als Zusammenhänge, die tatsächlich existieren. Das heißt, eine Möglichkeit, das mittelalterliche Weltbild zu beschreiben, ist, es ist ein riesiges Netz von Symbolen. Diese Symbole sind keine Erfindungen, sondern die Symbole selbst transportieren einen inneren Zusammenhang in der Natur. Und das heißt, in der Weise, ja, ist der Zusammenhang der Dinge nicht naturgesetzlich beschrieben, sondern ganz, ganz anders. Dinge sind Zeichen, Kennzeichen und Symbole, und die Symbole werden als Realausdruck verwendet. Die Weintraube symbolisiert Christi. Und das ist keine Assoziation von einem Theologen, sondern ist tatsächlich so. Eine Weintraube zu essen hat was mit Christus zu tun. Der Apfel symbolisiert das Böse. Ein Gänseblümchen, jetzt muss ich die Brille aufsetzen, ein Gänseblümchen symbolisiert einen bescheidenen Menschen. Eine Schildkröte symbolisiert eine tugendhafte Frau. Die Muster in den Gesichtern von Menschen schauen aus wie Gräser. Und das sagt einen Zusammenhang, der wirklich existiert. Und Magie heißt, diesen Zusammenhang auszunutzen. Das ist die Grundidee. Die 7 Öffnungen im Gesicht korrespondieren mit den 7 Planeten. Pflanzen, die ausschauen wie innere Organe, sind für die Heilung von inneren Organen verwendbar. Wenn man eine Walnuss aufschlagt und reinschaut, was sieht man? Ein kleines Gehirn. Das heißt, die Walnuss ist gut für bestimmte Gehirnkrankheiten. Blätter, die ausschauen wie Drachen, das Trachontium zum Beispiel, sind gut gegen Schlangenbiss und gegen Würmer. Die Farbe dieses Steins, das ist so ein bisschen violett, ist eine Mischung zwischen Rot und Blau. Violett ist kühl, es strahlt Ruhe aus, Harmonie, heiter, aktiv. Es ist die Farbe der Sanguinica. Es ist dem Jupiter zugeordnet, der Waage, Wassermann, dem Zwilling. Es ist weder männlich noch weiblich, sondern für beides. Das Blut hat die gleiche Farbe. Das heißt, es gibt eine bestimmte Art von Blut, das hat ganz die gleiche Farbe wie dieser Stein und das ist kein Zufall. Weil das Blut die gleiche Farbe hat, heißt es, da ist etwas drinnen, was die gleiche Qualität hat wie dieser Stein. Das ist ein mittelalterliches Denken. Es ist die Luft, es ist die Frühling. Und wenn man das wirklich versteht, wenn man kapiert, wenn man in so einer Kultur aufwächst, dann ist ganz klar, wenn ich diesen Stein in die Hand nehme, dann spüre ich die Kraft von dem. Und jeder in der Kultur spürt das. Und wenn man jetzt das so denkt, nicht auf den Anstein bezogen, sondern auf alles bezogen, auf die gesamte Natur, auf alle Arten von Ereignissen, dann kriegt man vielleicht eine Ahnung, wie das sich anfühlen könnte, in so einer magischen Welt zu sein. Die Farbe, die Tiere aufweisen, hat etwas mit ihrem Charakter zu tun. Die Fuchs- und Eichhörnchen sind verdächtige Tiere aufgrund von ihrem Rot. Rot ist die inbrünstige Liebe. Rot gehört den lasterhaften Frauen. Rot gehört zur Hölle und zum Teufel. Und ein Eichhörnchen ist dazu sozusagen irgendwie ganz eine komische Sache. Goldgelb mit Fahlgelb vermischt, Goldgelb mit einem leichten Rotstich ist die Glut der Weisheit. Fahlgelb ist für hinterlistige Aggression. Gestreifte und buntscheckige Tiere sind verdächtig. Man kann es nämlich nicht in der Farbenmagie eindeutig zuordnen. Die beste Farbe und die schönste Farbe ist natürlich Gold. Gold ist die Sonne. Und Gott wird mit Gold symbolisiert. Das ist sozusagen die hervorragendste. Heilige Menschen haben eine goldene Aura. Und wenn sie in Kontakt sind mit diesen heiligen Menschen und sie sind in diesem Wahrnehmungsmodus, dann werden sie das sehen. Sie werden die Aura von... Und darum malt man es so. Das heißt, dass ich einen Heiligenschein male, oder die Mandala, oder da gibt es verschiedenste dann, kulturgeschichtlich, wäre eine mögliche Interpretation, weil man sieht, man malt das, was man sieht. Also es ist nicht eine Erfindung und es ist nicht symbolisch gemeint. Das Prinzip, welche Prinzipien sind in diesen Weltbildern enthalten und wie kann man das in Magie ausnutzen? Der Grundgedanke ist der, und der ist natürlich gleich, der Grundgedanke ist, die Dinge sind verbunden. Zum Beispiel eine symbolische Verbindung. Wie zeigt sich das? Ein großes Prinzip ist das Prinzip der Ähnlichkeit. Dinge, die im Aussehen, in der Form ähnlich sind, bedeuten, dass da tatsächlich einen Zusammenhang gibt und ein Spruch oder ein Grundprinzip in der Magie ist, similia similibus, Ähnliches durch Ähnliches, ist genau diese Ähnlichkeit, Zuordnungen auszunutzen. Jetzt gibt es viele, viele Beispiele, hunderte Beispiele, ich kann nur ein paar aufzählen. In der Medizin. Das Gnadenkraut hat zwei Wurzelknollen, die schauen aus wie kleine Hoden und es ist klar, wozu sie Verwendung finden. Das Fingerkraut hat fünf Finger. Wenn ein Ehepartner das Fingerkraut bei der Hochzeit bei sich trägt, dann bedeutet das, in der ganzen Ehe hat man Oberhand über seinen Partner. Dazu ist das Fingerkraut. Eine der interessantesten Pflanzen ist die Alraune. Das ist eine Pflanze, die ausschaut, wenn man ein bisschen Fantasie hat, wie ein kleines Männchen oder wie eine kleine Figur, die so mit dem Kopf, derer wurde sozusagen alles Mögliche zugetraut. Diese Pflanze zu ernten ist ein höchst gefährlicher Vorgang. Da hat es zum Beispiel solche Praktiken gegeben, um die Pflanze einen Faden wickeln, diesen Faden auf dem Schwanz eines Hundes fest verknoten, den Hund dann mit einer Wurst weglocken, damit der Hund das rauszieht, und eins ist klar, der Hund wird sterben. Das heißt, es hat niemand gewagt, das selber zu machen. Und das ist sehr, sehr wirksam. Die Hildegard von Bingen beschreibt es zum Beispiel als Aphrodisiakum. Ein Beispiel aus der Medizin, von einem Hofmediziner Friedrich II., 13. Jahrhundert. Ein Pferd, das mit einem Pfeil getroffen wurde und das so verletzt ist, dass man die Pfeilspitze nicht mehr rauskommt, da muss man Folgendes machen. Man muss einen Krebs mit Hasenfett zerstoßen und auf die Wunde draufbinden, und dann wird Folgendes passieren. Der Krebs geht nach hinten, das heißt, das wird sozusagen das rausziehen, und damit es nicht langsam geht, weil der Krebs geht ja sehr, sehr langsam, ist dieses Hasenfett gut, und der Hase ist ja jemand, der sehr, sehr schnell ist, das heißt, mit der Medizin wird sozusagen über Nacht der Pfeil dann sozusagen ganz schnell rauseitern. Wenn der Mond zunimmt, und manche glauben ja auch an das heutzutage, wir haben ja Mischung, das heißt, wir haben ja so ein bisschen Magie, und vielleicht ist eine der Sachen, wo die der Punkt, wo das magische Mittelalter am meisten für uns verständlich ist, ist, wenn wir Erinnerungen haben an die Kindheit. Das heißt, es gibt ja die These von der magischen Welt der Kinder, so ungefähr zwischen 4 und 7. Und wenn man sich vorstellt, wie lang für ein Kind ein Tag ist die Ewigkeit, dann heißt es, wir können auf einer lebensgeschichtlichen Ebene, was Magie ist, gut verstehen, weil wir eine ganze Ewigkeit in einer magischen Weltbild gelebt haben, ganz, ganz natürlich als Kinder. Natürlich nicht ein mittelalterliches Weltbild, und es muss nicht ein christliches Weltbild sein, aber es war ein magisches Weltbild. Man könnte nachdenken, wie Kinder mit Gegenständen umgehen, was der Teddybär für ein Kind ist. Ein Teddybär ist ein anderes Objekt als wie ein Stein. Das kann ich nicht naturwissenschaftlich beschreiben. Aber Teddybär ist was anderes als wie das Geschwister. Die Kinder wissen das, aber sie gehen trotzdem um. Das heißt, man könnte sozusagen jetzt, wie Kinder sich Raum vorstellen, wie Kinder sich Zeitrhythmen vorstellen und so weiter. Also wir kommen dann unmittelbar in eine ganz magische Sache rein. Ein anderes Prinzip in der magischen Welt ist Anziehung und Abstoßung. Öl und Wasser vertragen sich nicht, die stoßen sie ab. Frauen und Männer ziehen sich an manchmal. Wolf und Schaf stoßen sich ab. Der Wolf ist stärker als wie das Schaf, und deswegen ist eine Wolfstrommel lauter als wie eine Schafstrommel. Ist doch logisch. Ein anderes Prinzip ist Sympathie und Antipathie. Und wenn man im Mittelalter jemanden fragt, einen Gelehrten, okay, und aus was besteht die Welt wirklich? Dann waren viele Deutungen, haben gesagt, das besteht aus den 4 Elementen. Und wenn man jetzt die Struktur zum Beispiel von den 4 Elementen rausschaut, Erde, Wasser, Luft und Feuer übereinander geschichtet, 4 Sphären, dann ist die Konstruktionsprinzipien von diesen 4 Ebenen ist durch Anziehung und Abstoßung. Weil sie werden ja, diese 4 Elemente werden nach den Qualitäten heiß, warm, kalt und feucht, trocken klassifiziert. Das heißt, das Wasser liegt deswegen über der Erde, weil beide kalt sind, das heißt, so binden sie sich zueinander und sie sind sozusagen voneinander getrennt, weil das Wasser ist feucht und die Erde ist trocken. Das heißt, in dieser Art von Konstruktion ist die Welt sozusagen eine Geschichte, und das ist der Grund, warum der Stein zur Erde fällt. Der Stein fällt deswegen zur Erde, weil der aus Erde besteht und weil da unten sein natürlicher Ort ist. Das heißt, er will einfach dorthin, wo er hinkehrt. Das ist die Grundidee. Ja? Und der liebe Gott hat das so gemacht. Und wenn er wollen hätte, dass der Stein schwebt, dann hätte er den mit dem Element Luft ausgestaltet und dann würde er in der Luft herumschweben. Steine, vor allem Edelsteine, haben unmittelbare magische Qualitäten. Grüner Smaragd ist gut für Epilepsie. Magnet erstickt die Bosheit und die Lüge und den Zorn. Wenn man Magnetstein dem Ehepartner unter das Bett legt, dann kann man einen schönen Test machen. Wenn der Partner gut schläft oder vielleicht der beste Test ist, sich dann auf einmal in Liebe jemanden zuwendet, dann weiß man, die Person war treu. Wenn der Partner in der Nacht aufwacht und aus dem Bett rausfällt, dann ist das der Beweis, dass der Partner untreu war. Dreimal Wein über einen Saphir gegossen ist für Liebeszauber gut. Da kann man dann andere Leute verführen. Diese Sachen sind zum Beispiel in den Steinbüchern, in den Lapidarien seitenweise beschrieben. Die Steine werden ganz selbstverständlich als Amulette verwendet, weil sie ja eine innere Kraft haben. Tiere können Amulette sein. Ein Hasenpfote auf die linke Hand gebunden, heißt, da kann keine Gefahr mehr entstehen. Ein kleines Zweiglein Rosmarin an der Haustür, heißt, das hält die Giftschlangen aus dem Haus. Wenn man unter dem Sternbild Jungfrau vor Sonnenaufgang verschiedene Kräuter pflückt und dabei drei Vater Unser und drei Ave Maria spricht, dann kann niemand etwas Böses über ihn sagen, solange man diese Kräuter beantragt. Wenn das tatsächlich passiert, dann bedeutet das, der über einen schmäht, der wird sehr krank werden und wird sich sehr schaden. Wie kann man Magie praktizieren? Magie kann man durch Zaubersprüche, durch Segen, durch Gebete. Die Bauern haben zum Beispiel in manchen Regionen jeden Tag am Abend für das Vieh eine Art von Choral gesungen oder so. Das hilft ihnen. Man kann jemanden fluchen, man kann jemanden verwünschen. Und die Symboltheorie, die da in diesem Weltbild drinnen steckt, ist, ein Fluch ist sowas wie eine äußere Realität. Das heißt, wenn die Person A die Person B verflucht, dann ist der Fluch so etwas, wie wenn man der Person eine Dosis von einem Medikament gegeben hätte. Der Fluch produziert einen Fluchstoff, und der Fluchstoff hat eine äußere Realität und der schadet dann die Person. Das ist so wie ein Medikament zu geben, das zu einer bestimmten Art von Wirkung hat. Genauso kann man jemanden verfluchen. Den Namen zu nennen heißt, die Person zu bannen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wenn ich den Namen weiß, dann habe ich sozusagen eine Verfügung, weil der Name ist kein Zeichen, sondern der Name ist etwas, was mit der Person real verbunden ist. Das andere sind die Zahlen, die ganzen magischen Quadrate oder eine Art von Gedanke war, man hat ja die lateinischen und die griechischen Wortzeichen als Zahlzeichen verwendet. Das heißt, man kann dann ein Wort hinschreiben, kann das in Zahlen übersetzen, kann dann eine Quersumme bilden. Und das kann man dann mit der Person A machen, mit der Person B, mit der Eigenschaft A und mit der Eigenschaft B. Und wenn die gleiche Quersumme rauskommt, dann heißt es, die beiden haben, da gibt es einen Zusammenhang und der Zusammenhang ist sozusagen ganz Realität, der existiert. Ein Bild ist nicht ein Bildzeichen, sondern im Bild ist der dargestellt wird, in einer gewissen Weise anwesend. Ein Bild in der Kirche, ein Bild, das die Jungfrau Maria zeigt, heißt, in diesem Bild ist die Kraft der Jungfrau Maria in irgendeiner Weise enthalten. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, Symbole sind in ganz anderen Weise gern verstanden, als wie man heutzutage Symbole versteht. Ein Symbolzeichen, ein Zeichen ist nicht etwas, was willkürlich gesetzt wird. Man kann sagen, eine Person ist, wie es ist, wie man es bezeichnet, welchen Namen man ihr gibt, ist willkürlich. In dem mittelalterlichen, in diesem magischen Weltbild ist, das Zeichen weist auf das, was es bezeichnet, ganz, da ist sozusagen der Zusammenhang. Der Umberto Eco hat darüber zum Beispiel über die Zeichentheorie. Der Umberto Eco ist ja Semiotiker, Zeichentheoretiker, hat damit dafür interessante Texte produziert. Bei den bei magischen Praktiken sind verschiedene Verfahrensweisen zu beachten. Man muss zum Beispiel Tabus beachten, die eine gewisse Art von Reinheit garantieren. Man kann zum Beispiel einen Raben verbrennen. Die Asche, die dann herauskommt, ist gut gegen Gicht und gegen Epilepsie. Nur wenn man das macht, muss man bestimmte Praktiken beobachten. Man muss zum Beispiel den Raben direkt aus dem Nest herausheben. Der Rabe darf nicht in dem ganzen Prozedere jemals am Boden berühren und man darf nicht mit dem Raben ins Haus gehen, weil das ist ganz, ganz gefährlich. Der zweite Punkt von Verfahrensweisen ist, man muss sehr, sehr exakt sein. Zum Beispiel in die Tiere macht es einen Unterschied, ob das ein männliches oder ein weibliches Tier ist. Der dritte Punkt ist, man muss auf die Himmelskörper achten. Das heißt, ein mittelalterlicher Arzt ist sehr, sehr geschult, auf die Sterne zu achten, bestimmte Konstellationen einzuhalten. Das heißt, man hat ja auch Operationen gemacht und diese Dinge. Das heißt, es dürfen nur sozusagen mit bestimmten Orten von Sternzeichen. Und der vierte Punkt an Prozedere ist, man muss irgendwelche Sachen dabei sprechen, Zaubersprüche sprechen und so weiter. So kann das funktionieren. In diesem Weltbild ist das Sehen nicht eindeutig. Das heißt, wir könnten uns wahrscheinlich jetzt einigen, was sehen Sie, wenn Sie da her sehen, wenn Sie da her schauen, weil wir im Hintergrund eine naturwissenschaftliche Beschreibung haben. Wir haben auch eine Idee, wir haben auch eine Idee durch die perspektivische Malerei, wie ist sozusagen so ein Ort von Gegenstand richtig darzustellen, und das ist also im Mittelalter nicht verfügbar. Das heißt, man hat eine Theorie des Sehens, man könnte jetzt da über die Theorien des Sehens, aber man hat Folgendes nicht, man hat nicht ein auf der operationalen Ebene eine Verfahrensweise, die genau beschreibt für eine bestimmte Art von äußeren Realität, was müsste man jetzt genau sehen. Das heißt, wenn ich in so ein Ding drin, dann ist alles möglich. Die Leute sehen einen Sonnenaufgang mit schaurigen roten Farben. Das ist der Beweis dafür, dass vielleicht eine ganz, ganz schlimme Zeit kommt. Die Leute sehen in die Wolken und hören da den Schlachtenlärm. Und das ist der Beweis über die Schlacht, die dann über die Armada, über das Heer, das dann in 3 Tagen durch die Gegend zieht und den Landstrich verwüstet. In dieser Art von Sehen sieht man Geister, Kobolde, Elfen, Teufel und Dämonen in einer ganz, ganz selbstverständlichen Weise. Das heißt, jeder sieht das. Das ist nicht etwas, dass man darüber redet. Es gibt keinen Diskurs darüber. Oder wenn man sich dann zum Beispiel solche Bücher sieht oder solche Darstellungen, ja, das ist etwas, wo niemand, ja, einen Ort von Zweifel hat, dass solche Wesen tatsächlich existieren. In der theoretischen Beschreibung ist zum Beispiel der Gedanke, also das geht dann vom Gregor den Großen weg, der sagt, die ganze Luft ist die ganze Zeit mit Dämonen erfüllt, und Gott sei Dank hat der liebe Gott das so gemacht, dass diese Dämonen unsichtbar sind. Das heißt, manchmal sehen wir es in bestimmten Orten von Gemütszuständen, was sie die Leute waren ja zum Beispiel, man kann das ja auch sehr nüchtern betrachten, also die Leute waren vielleicht im Winter die meiste Zeit betrunken, ja, ist ja klar, weil es war ganz, die Steinhäuser waren, aber es war überhaupt kein Komfort. Das heißt, wenn man in ein Steinhaus reingegangen ist im Winter, hat man sich einen zusätzlichen Fell angezogen, damit man überhaupt die Kälte da drin aushält. Das heißt, die Leute haben einen Brandwein getrunken, die haben, was weiß ich, ein Bauer geht betrunken in den Wald, überall springen einem die Kobolde an. Jeder kann ja von uns, oder man kann ja zum Beispiel experimentieren, mit einem weichen Blick durch den Wald zu gehen, und man sieht die Kobolde. Das heißt, in dieser Art ist das absolut selbstverständlich. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Literaturgenre, die man die Kulturhistoriker nennen Visiones, eine Visio. Eine Vision, es kann zum Beispiel ein Traum sein. Eine Visio kann eine Erscheinung sein, die Jungfrau Maria besucht dann. Eine Visio kann sein, ein Toter, der tote Onkel hat mich gestern besucht und der erzählt mir dann, was zu tun ist und so weiter. Das heißt, die Visio selbst ist eine absolut etabliert, die Priester dann in den Exemplar, in den Beispielen für gute Predigt werden diese Arten von Erfahrungen interpretiert und das ist ein Ort von Realität. Das Sehen selbst wird anders interpretiert. Es gibt zum Beispiel den bösen Blick. Eine Frau, die eine Menstruation hat und jemanden ansieht, kann was bewirken. Wenn ich eine Augenentzündung habe jetzt und ich schaue sie an, dann sind sie gefährdet. Es gibt verschiedene Theorien des Sehens. Eine sehr etablierte Theorie war die Sehstrahltheorie des Sehens. Das ist eine Idee, die von Plato stammt. Da war der Gedanke, es gibt ein inneres Feuer. Dafür gibt es dann auch sehr, sehr komplexe Theorien, wo das beschrieben wird. Und Sehen bedeutet, dass das innere, ein Feuerstrahl geht raus und er mischt sich mit dem Licht der Sonne und kommt dann wieder zurück, zum Beispiel in Form von kleinen Häutchen. Und die kommen dann auf die Netzhaut und so tut man den Sehvorgang beschreiben. Für die Theorie der Sinne ist immer ganz, ganz wichtig, dass es einen äußeren und einen inneren Sinn gibt. Das heißt, Sehen ist nicht ein rein äußerer Vorgang, sondern Sehen ist ein innerlicher, geistiger Prozess, bei der der Geist und die Seele, es hat solche Theorien gegeben, wo das differenziert worden ist, wo der Geist und die Seele aktiv in diesem Prozess beteiligt worden sind und in den Theorien, in den philosophischen Theorien, wo dann die Magie am Höhepunkt war und das war in der Renaissancezeit. Das heißt, wenn man sich vom 14. bis zum 17. Jahrhundert die großen Denker ansieht, dann ist bei allen Denkern werden magische Weltbilder formuliert. Und da ist zum Beispiel ein Gedanke in der Zeit ist die Existenz von Phantasmen. Das heißt, das ist praktisch ein innerer Prozess, der im Sehakt passiert und der innere Prozess ist dafür zuständig für das, was man außen produziert. Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, es gibt zwei Arten von Operating Systems. Es gibt äußere Sinne und es gibt innere Sinne. Wie diese Operating Systems zusammenarbeiten, wie die inneren und die äußeren Sinne zusammenarbeiten, wird allgemein beschrieben, aber nicht konkret. Das heißt, ich kann nicht an einem bestimmten Sehakt sagen, was genau zu sehen ist. Und das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, das ist ein Ort von Theorie, wo man dann vielleicht verstehen könnte, dass das Sehen selbst uneindeutig war. Das Sehen war uneindeutig. Ein anderer wichtiger Punkt ist, das Fühlen und das Sehen ist miteinander verbunden. Vielleicht noch ein paar Sachen über das Christen, damit wir schon wieder überziehen, ist es immer so, ja. Das Christentum ist zuerst sehr darauf aus, sich gegen die heidnische Magie abzugrenzen. Die Christen selber werden der Zauberei beschuldigt. Diese ganzen Zauberpraktiken in der Antike werden abgelehnt. Es gibt einen Gegensatz von Religion und Magie und man kann dann zeigen, wie das langsam schrittweise aufbricht und ab dem 13. Jahrhundert vermischt und vom 13. Jahrhundert aufwärts kann man das Christentum als einen magischen Kult interpretieren. Es gibt viele Bücher, wo dann ganz genau im Detail zum Beispiel die einzelnen Sakramente beschrieben werden. Und jedes Sakrament wird in einer Weise praktiziert, das man nur magisch nennen kann. Es ist ab dem 13. Jahrhundert in der christlichen Deutung der Welt ganz, ganz selbstverständlich, dass es göttliche Wesen gibt, dass es dämonische Wesen gibt. Die gute Magie ist die Magie, die die Kraft von Gott her und von den Engeln und von den Heiligen ausnützt. Die schlechte Magie ist die Magie, die die Magie von Dämonen ausnützt. Aber Magie ist, was ich zum Beispiel ein Beispiel aus dem 12. Jahrhundert. Ein Acker ist unfruchtbar. An den vier Ecken des Ackers werden kleine Erdkrümel gesammelt, die werden in die Kirche transportiert, dann wird es vermischt mit Honig, mit Milch, mit Weihwasser, mit Weihrauch und alles Mögliche. Dann wird am ganzen Tag Prozedere gemacht, vier Messen werden gelesen, es wird zum Beispiel die Hoste da rein zerbröselt. Die Hoste ist sowieso eines der größten magischen, mit Hosten hat man alles Mögliche gemacht ab dem 13. Jahrhundert. Man streut die Hosten aufs Feld, um die Raupen zu vertreiben. Man mischt die Hosten ins Futter der Tiere und damit bleiben sie gesund. Und das Ganze geht sozusagen den ganzen Tag und am Abend wird es wieder ausgestreut und dann der Kern des heutigen Christentums ist natürlich immer noch magisch. Der Kern ist ja die Transsubstantiation. Der Priester spricht die Worte, das ist mein Leib. Der Priester spricht sozusagen als Stellvertreter Gottes. Also wichtig ist eins, kulturhistorisch ist nicht die Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Die Frage ist nicht, ob ich an das glaube oder nicht. Ich möchte es historisch darstellen, es geht um historische Wirkungen. Das heißt, ob jemand Atheist ist oder katholisch denkt, ist jetzt nicht der Punkt. Und ich möchte sozusagen niemanden in seinen religiösen Meinungen verletzen. Das ist mir ganz, ganz, ich möchte es sozusagen wirklich als Warnung sagen. Hoc est corpus meum. Das ist mein Leib. Und aus dem kommt das Wort Hocus Pocus. Hocus Pocus ist sozusagen die Verballhornung von diesen magischen Worten, mit denen der Priester das Brot in den Fleisch des Herrn und den Wein in das Blut des Herrn. Das heißt, die Hostien sind magische Objekte, geweihte Plätze sind magische Orte. Interessant ist zum Beispiel der Umgang mit Geisteskranken. Also da gibt es zum Beispiel so Berichte, frühes Mittelalter, 8., 9., 10. Jahrhundert, da haben die Geisteskranken haben zum Teil um den Schrein gewohnt. Das heißt, eine Kirche im 8. Jahrhundert ist nicht so ruhig und still, sondern da spürt es sich anders ab von dem Ding. Und der Priester, der mit Geisteskranken umgeht, ist der Exorzist. Und Exorzizein heißt heraussprechen. Das ist der Exorzist. Und der Exorzist, das heißt, das ist das Konzept der Besessenheit. Besessenheit ist ein magisches Konzept. Das heißt, es gibt Dämonen, die haben die Fähigkeit, sich in den Körper hineinzusetzen. Und die Person ist dann besessen. Und man muss jetzt sozusagen aus dem Körper wieder rausgehen. Die Seele ist nicht tangiert. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr unterschiedliche Praktiken. Der Exorzist muss mit dem reden, der redet vielleicht Latein oder Griechisch oder Hebräisch oder so irgendwie. Praktiken zum Teil halt bis hin, aber sie extremes Fasten, bis hin zu Sachen, die man heutzutage als Folter beschreiben würde und so weiter. Und in vielen Fällen haben es natürlich auch geholfen, vor allen Dingen, weil das ja kollektiv inszenierte Rituale waren. Das heißt, dieser Ort von kollektiver Heilung, an dem sozusagen der Exorzist, der sozusagen von Gott gesalbt ist und der genau sozusagen die Verfügung hat über die vielleicht nur zwei Sachen. Die stärkste Waffe der Kirche ist der Fluch, die Verdammung. Die schwere Verdammung heißt Anathema. Anathema bedeutet, wenn das ausgesprochen wird, sind die Personen von jedem sozialen Kontakt zu entfernen, weil die Leute sind dann so krank in sich, wenn jemand es wagen würde, so jemandem die Hand zu geben, dann wäre das genauso schlimm, wie wenn man einem Leprakranken die Hand gibt, folglich unterlässt man das. Die sind praktisch mit diesen Orten von Fluchstoff behaftet. Und vielleicht sage ich ganz am Schluss, damit jetzt wirklich aufhören, noch eine schöne Geschichte. Es gibt hunderte Zeugnisse über Levitation im Mittelalter. Levitation. Der best beurkundete ist der heilige Josef von Cupertino. 1603 bis ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts, mit ungefähr 100 Levitationen sind von den Berichten, es gibt Zeichnungen, wo das oben steht, es haben Könige und ganz hohe Adelige geschwört, unterzeichnet, dass sie das gesehen haben. Das heißt, als Kulturhistoriker ist eine Levitation, dass jemand da herumschweben kann, ist eine kulturelle Tatsache. Weil diese kulturelle Tatsache genauso verbürgt ist, mit Quellen, die man nicht in Frage stellen kann, wie halt was anderes verbürgt ist, dass man sagt, der Herrscher hat gelebt oder in dem Jahr war er in dem Ort und so weiter. Das kann man ja auch nur aufgrund von irgendwelchen schriftlichen Zeugnissen oder von irgendwelchen Quellen erkunden. Und ich denke, das ist ein Beispiel für kulturelle Praktiken. Es ist auch für mich ein Beispiel über kollektiv inszenierte Sehverfahren. Das heißt, die Leute sehen das dann. Und mit diesem schönen Ausblick, denke ich, ist Zeit. Die Iris Meyer deutet mir schon ganz verzweifelt. Seit 5 Minuten, ich sollte endlich den Mund halten. Ich tue es jetzt. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, dann danke für den sicherlich sehr interessanten Vortrag. Also ich gehe davon aus, dass der jetzt einige Fragen aufgeworfen hat, schon alleine durch die Kollision mit unserem Weltbild, mit dem heutigen. Also bitte, keine Scheu, es gibt keine blöden Fragen. Ja, hier.
Bevor die erste Frage kommt, Walter, wir haben dir sehr gern zugehört. Es gibt eben viele Fragen und die wollen wir auch zulassen.
Ja, na, ist in Ordnung. Das ist ein Wahnsinn.
Mich würde interessieren, also woher kommt diese Verbindung von Gold, Gott, also der Farbe jetzt, Gold, Gott und dem Göttlichen?
Sollen wir gleich antworten? Es kommt aus der Sonne und die Bedeutung der Sonne ist klar. Ich meine, ich lebe in der Landwirtschaft, alle Leute sind in der Landwirtschaft, der Sonnenstand, die Rhythmen der Sonne, Gold war immer gekoppelt, also Gold und Gott, das geht zurück bis zu der Assyrer, das heißt, das hat man immer gehabt. Und aus dem kommen auch die Goldmünzen, weil die Münzen entstehen ja zuerst im sakralen Bereich, das ist die erste Art von Münzverwendung. Gold und Silber, das ist klar, das ist Sonne und Mond. Und das Christentum ist im Grunde, man könnte sagen, das Christentum ist eine Lichtreligion. Es gibt da verschiedene Deutungen. Die eine Deutung ist die neuplatonische, Augustinus, da ist der Gedanke, die Welt ist eine Emanation Gottes. Gott ist das Licht und Gott ergießt sich in der Welt. Das heißt, das ist natürlich das Höchste und dann stellt man halt sich Gott mit dem Licht vor. Das ist einfach das Tollste, was es in der Natur gibt, ist die Sonne.
Da gibt es noch eine Frage.
Ja. Zum Beginn Ihres Vortrags haben Sie gesagt, dass nur bestimmte Personen über Realitäten Auskunft geben dürfen, auch jetzt. Und meine Frage ist die, was ist mit Realitäten gemeint und welche Personen sind das jetzt auf unsere Zeit bezogen?
Vielleicht ist der Ausdruck Realität zu stark, vielleicht müsste man sagen Wirklichkeit. Wirklichkeit ist da philosophisch der bessere Begriff. Nur wer sind die Wirklichkeitsdealer in unserer Kultur? Für das Soziale in der gewissen Weise. Für das Soziale, das medial vermittelt wird, das stimmt, ja. Im Grunde genommen denken wir an eine Art von Hierarchie. Und wir denken daran, die meisten denken so, ja, die meisten Wissenschaftler denken, die harte Realität ist die Naturwissenschaft, die weiche ist die Kulturwissenschaften, so softe Wissen, wie ich da jetzt verbreite, ja, das ist nichts Richtiges, das ist nicht Hard Science. Und in den Naturwissenschaften hat man dann meistens eine Art von Hierarchisierung und die Basis ist die Physik und die Elementarteilchenphysik und da können nur ganz wenig Auskunft geben. Gibt es ein Atom oder gibt es nicht, sie können das nicht überprüfen, ich auch nicht. Okay, das heißt, da wird man sagen, und der große Vorteil dieses Weltbildes ist, es ist ein Weltbild, das die Technik möglich macht. Und das ist der westliche Weg. Das heißt, aufgrund von dem hat man nur reproduzierbares, überprüfbares Wissen und dieses Wissen kann man dann in der Technik anwenden. Das heißt, dass die Technik existiert, ist für einen Kulturwissenschaftler ein interessantes Phänomen. Ich brauche eine bestimmte Art von Denkweise, die aber nicht beweisbar ist. Das heißt, es kann historisch wieder vergehen. Ich brauche eine ungeheure Anstrengung, diese Denkweise von einer Generation zur nächsten zu bringen. Das heißt, die Kinder müssen auch an das glauben, dass die Gravitation gibt. Der Newton hat ja in einem Brief zu seinem Freund geschrieben, dass jemand so dumm ist, dass er glaubt, die Gravitation, die man nicht sieht, nicht hört oder nicht spürt, wirklich für Existenz zu halten. Das ist eine derart große Blödheit. Ich sage es jetzt ein bisschen populärer überspitzt. Das ist eine derart große Blödheit. Brief von Newton an einen Freund. Das ist eine derart große Blödheit, dass er glaubt, dass jemand, der bei Sinnen ist, kann nicht glauben, dass das tatsächlich existiert. Das hat der Newton selber, das ist sein Denken. Es ist eine Hypothese. Und nachher wird die Hypothese zur Realität. So transportieren sie dann Weltbilder. Und das ist toll. Mit dem können wir dann zum Mond fliegen. Und das ist schon eine tolle Sache, ja.
Ja, dann gibt es eine Frage von einem Herrn hinter der Säule. Wir sehen uns leider nicht, aber bitte.
Wir sind kalendermäßig noch nicht allzu weit weg von den heiligen drei Königen, die andererseits auch die drei Magier bezeichnet werden. Da würde mich interessieren, sind das so unterschiedliche Übersetzungen oder woher kommt diese differente Bezeichnung? Ja. Und das Zweite, es heißt ja auch in unserer Zeit, ne, das Holz oder die Bäume soll man nur zu einer bestimmten Zeit fällen und die Haare soll man dann und wann schneiden und die Pflanzen soll man da und dort setzen. Wie weit ist das immer noch magisch oder wie weit ist das schon naturwissenschaftlich, was ich annehme, irgendwie abgeklärt und gesichert? Danke.
Über die Heiligen Drei Könige, ich weiß, dass es magisch ist, nur welche Art von Magie, das weiß ich nicht. Natürlich, es gibt die ganze esoterische Welle. Das ist ja seit den 80er Jahren. Das ist nicht, wenn man genauer hinschaut und man versucht das zu verstehen, das ist nicht die Magie des Mittelalters, das ist die Magie der Renaissancezeit. Das heißt, viele, viele Dinge, die in der sogenannten Esoterik, ja, das ist also ein Riesenbegriff, die jetzt da manche Leute glauben, kommt aus der Renaissancezeit. Nein, das geht nicht, das ist, widerspricht dem. Weil das der Naturgesetzen, weil sie Homöopathie, die Hochpotenzmittel, ja, die sind ja die wirksamsten, wenn sie das in Suspensionsform haben, wirklich ein Hochpotenzmittel, dann kann man ja die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ein Molekül vom ursprünglichen, vom ersten, bevor der Schüttelprozess losgeht, drinnen ist. Im statistischen Durchschnitt sind null Moleküle drinnen. Naturwissenschaftlich ist das Hokus Pokus. Natürlich nehme ich homöopathische Mittel, weil sie auf mich gut wirken. Aber die Frage ist, wie man das erklärt. Naturwissenschaftlich kann ich es nicht erklären. Das ist die Homöopathie, ist die romantische Medizin von Hahnemann und der hat es aus der Renaissance, seit 16. Jahrhundert. Ja. Naturwissenschaftlich ist es ein ungeheurer Widerspruch. Weil wenn kein Molekül drin ist, ist es kein Wirkstoff, es ist Hokus Pokus. Und ich denke, da bricht es ja auch gut, wie man mit dem umgeht. Ja.
Blockhaus bauen. Da ist das, glaube ich, aber schon erwiesen, wenn das Holz zu einer bestimmten Zeit gefällt wurde, der Baum, dann ist das halt einer, der dann, wenn er verbaut ist im Haus, nicht so leicht reißt und Sprünge kriegt und so Arbeit eher fertig ist, als einer zu einer anderen Zeit gefällten. Aber das ist, glaube ich, irgendwie nachweisbar, oder?
Naja, das ist ein praktisches Wissen. Die Frage ist, ob man es magisch interpretieren. Interessant ist, wenn wir über Esoterik reden, wie bringen das Leute auf eine Reihe. Ich meine, ich kann das auf der Uni studieren. Da sind halt dann die Naturwissenschaftler, die halt dann in der Vorlesung sich nur naturwissenschaftlich gebärden und dann haben sie Probleme und dann machen sie, was sie, irgendwelche Physiotherapie und dann nehmen sie Homöopathie und dann gehen sie zur TCM und lassen sie da stechen. Und TCM ist ein anderes Weltbild. Ich meine, ich war auch schon dort, das ist hochwirksam, ja. Wenn man Krisen hat zum Beispiel, ja, und dann frage ich die Ärztin, was machst du? Es ist nicht erklärbar, weil in unserem Denken Geist und Körper immer getrennt ist, das ist das naturwissenschaftliche Erbe, und es geht immer durcheinander. Sie befragt mich, hey, was hast du denn für Probleme, in welcher Phase der Entwicklung stehst, wie schaut es mit deinen Beziehungen aus, welche Art von psychischen Problemen stecke ich jetzt sozusagen gerade drinnen, was der nächste Schritt im Reifungsprozess ist. Und gleichzeitig ist sozusagen die Manifestation auf körperlichen Vorgängen. Wenn ich naturwissenschaftlich denke, ist es nicht verständlich. weil ein Weltbild, man könnte es so beschreiben. Das Abendland, das westliche Abendland hat einen Sonderweg gemacht, ab dem 17. Jahrhundert. Dieser Sonderweg macht die Technik möglich. Die Technik wird jetzt mit dem Kapitalismus transportiert, jetzt werden alle Kulturen unterworfen. Ja? Alle anderen Kulturen haben die Grundvoraussetzungen dieses Denkens nicht entwickelt. Das heißt, in allen anderen Kulturen habe ich letztlich ein Weltbild, das Magie mehr oder weniger möglich macht. Das heißt, magisch zu denken ist so betrachtet, das, was einfach natürlich ist. Alle Menschen denken magisch, nur mir nicht. Aber dieses Denken ist sozusagen, hat jetzt sozusagen die Welt erobert und wird halt die Welt noch weiter erobern, weil die Technik ja, wir leben ja in einer völlig technisierten Welt. Aber alle anderen Kulturen, das heißt, vom Weltbild her ist es möglich und dann müsste sagen, in welchen Praktiken wird es produziert und das ist sehr unterschiedlich.
Dann haben wir hier die nächste Frage.
Ja, ich wollte nur fragen,
Bitte?
Das Höhlengleichnis von Platon
erinnert.
Ins Mikrofon sprechen, bitte.
Dass nur einige Menschen, danke. In dem Fall die Philosophen, das und das sehen und die anderen nicht. Die sind in der Höhle drinnen und so weiter. Was sagen Sie da dazu? Mich hat das die ganze Zeit daran erinnert. Oder, ja.
Soll ich antworten? Die Grundidee beim Platon ist, wir können die Ideen nur in einer bestimmten Bewusstseinszustand, eigentlich ist es aber so quasi mystische Theorie. Das heißt, eigentlich, das Eigentliche, was die Welt zusammenhängt, sind Ideen. Wichtig ist der Begriff Ideen bei Platon, bis ins 17. Jahrhundert, Idee ist eine äußere Realität. Eine Idee ist nicht ein Gedanke im Kopf, das ist unsere Idee, ich habe eine Idee. Sondern eine Idee ist eine äußere Wirklichkeit, aber sie ist unsichtbar. Das heißt, ich habe ein Konzept von sichtbar und unsichtbar. Das Unsichtbare, dafür brauche ich eine bestimmte Art von Gestimmtheit. Das ist bei Plato sozusagen ein bestimmter Zustand. Diese Gestimmtheit habe ich auch in der Kirche. Das ist beim Augustinus, da hat so die Idee, das geht in 7 Kammern so die Seele, dann in der letzten Kammer knallt es durch und das ist ein mystisches Erleben und dann sehe ich Gott. Ja? Das heißt, es ist eine bestimmte Art von Gestimmtheit und dann sehe ich das, was die Welt wirklich zusammenhängt. Ja? Und in der neuplatonischen Interpretation war ja, die größte Idee ist die Idee Gottes und Gott ist reiner Geist. Ja, aber der Geist ist eine äußere Realität. Das heißt, die Grundideen von Trennung von Körper, Geist, Innen, Außen, die Grundkategorien gingen in der Antike sowie im Mittelalter völlig. Es wird völlig anders, die Aufbereitung, und dann bin ich sozusagen kippe automatisch in eine ganz andere Welt. Was ist innen, was ist außen? Das ist ein wichtiger Punkt, um in der Kultur teilzunehmen. Was sind Ihre Gedanken und was ist die Realität? Und die Grenze müssen wir beachten. Und wenn Sie es nicht beachten, dann werden die Leute was mit Ihnen tun. Und die Grenze, also für mich ist das sozusagen ein sehr interessanter Punkt, die Grenze ist verschoben worden. Und ein Beispiel, wo man das sagen kann, ist der Gedanke der Idee. Ja, Sie sind eine Idee, Sie sind eine Idee der Frauenheit und ich bin eine Idee der Mannheit. Und ich als einzelner Mann bin ein Repräsentant dieser Idee. So hätte man über uns im Mittelalter noch gedacht. Ja. Okay.
Mhm. Ja. Nächste Frage.
Prettl, Naturwissenschaftler. Ich möchte Ihre Theorie von der nicht vorhandenen Erfassbarkeit der Gravitation mit einem Beispiel widersprechen. Ich hätte aus einem großen Holzstamm einen Hohlkörper herausschnitzen lassen, in dem sie theoretisch Platz hätten, aber ich würde nicht sie hineinlegen, sondern ich würde in diesen hohlen Holzkörper mit einem schweren Metall, nehmen wir das Edelmetall Gold, füllen und dann jemanden fragen, ob er glaubt, dass dieses kleine Stück Amethyst-Druse von diesem Körper, den ich eben beschrieben habe, mit angezogen wird oder nicht. Was man insofern messen kann, wenn man das Gewicht von der Amethyst-Druse ohne den schweren Körper daneben und dann wieder mit dem schweren Körper daneben misst. Und da wird sicher im letzteren Fall diese Amethystdruse relativ leichter sein, glaube ich.
Sie haben im Rahmen des naturwissenschaftlichen Weltbildes völlig recht. Man kann Ihnen nicht widersprechen. Kulturhistorisch wird man halt fragen, wie gehen Sie vor? Und Sie haben es ja eh gesagt. Es ist ein standardisiertes Verfahren, es ist nachvollziehbar und vor allen Dingen, es ist messbar und beweisbar. Das heißt, in dem Werden dieses Weltbildes hat man ja die Vorstellung, was ist beweisbar und wofür ist die Messbarkeit zuständig oder nicht zuständig, das hat sich erst entwickeln müssen. Und der Disput um Galilei war nicht ein Disput, sichtet tatsächlich die, was er sieht, die Krater am Mond durch sein Fernrohr, sondern es war der Disput. Erstens darf ein Handwerker, Linsenschleifer, uns, also mit uns sage ich jetzt die etablierten Orientierten, nämlich die Philosophen, die Gelehrten, die Theologen, erklären, was auf dem Mond los ist. Das heißt, es ist die Frage, genau die Frage, die man zuerst gehabt hat, ist er für die Wirklichkeit zuständig oder nicht? Das hat sich ändern müssen. Und das zweite war die Frage, und dafür hat es einen sehr großen Disput gegeben, was bedeuten diese Bilder, die ich im Fernrohr sehe? Weil, das heißt, in der heutigen Interpretation ist es ein Messverfahren, in der damaligen Interpretation war, naja, wenn ich durch ein Fernrohr sehe, wenn ich mit Spiegeln irgendwas mache, sehe ich die komischsten Dinge. Nur warum ist dieses Beweisverfahren akzeptiert und warum ist dieses Beweisverfahren nicht akzeptiert? Das heißt, was ist Beweis, was ist Standardisierbarkeit? Ist sozusagen das Messargument irgendeine Art von Argument, das hat sich kulturhistorisch entwickeln müssen. Und in der Renaissance-Philosophie habe ich immer den Gedanken von Qualitäten. Qualitäten sind nicht messbar. Das ist genau das Auseinanderreden von Weltbildern. Im naturwissenschaftlichen Weltbild ist das in Ordnung. Aber der Punkt ist ja, die Voraussetzungen dieses Weltbildes, sind die kulturell anerkannt oder nicht? Und das könnte man jetzt an verschiedenen ganz kleinen Schritten zeigen, wie das gekommen ist.
Darf ich da mal kurz zwischenfragen? Hat es damals überhaupt das Bedürfnis gegeben, die Dinge zu beweisen und zu belegen? Oder war das nicht so wichtig?
Na, die Frage ist, was ist ein Beweis? Was war die medizinische Vorlesung im 13. Jahrhundert? Wie geht das? Da steht einer am Podium und der liest aus irgendeiner medizinischen Schrift, dass sie Galen oder irgend sowas liest vor, wie das da ausschaut, wenn man die Leber hat. Ja? Vorhin ist irgendein so ein Bedell oder irgendjemand, der schneidet gerade die Leiche auf, weil dann ab dem 13. Jahrhundert hat man das wieder gemacht und hebt die Leber rauf und lässt sie wieder sinken. Im Buch steht genau drinnen, wie die Leber ausschaut. Das ist der Beweis. Wenn der die Leber rauszieht und die schaut halt einmal anders aus, ja meine Güte, das ist ein Einzelexemplar. Vielleicht hat er zu viel getrunken, vielleicht war die Leiche schlecht aufbewahrt oder so weiter. Die Wahrheit ist im Buch und nicht in der Realität. Und im 14. Jahrhundert ist dann sozusagen die große Umsprung in der Philosophie, der Nominalismus, und da ist dann sozusagen reinschauen und sich wirklich genau anschauen und messen und so kann es, nicht was das Buch. Und das ist genau dieser Transfer von Wirklichkeitsdealern, so könnte man es beschreiben. Das ist wichtig, das Reinfurzeln wird wichtig und nicht das Buch. Und die Autorität kann ich dann nachher weglegen. Und dann sieht man, das meiste, was in die Bücher drin gestanden ist, war falsch. Nach den neuen Kriterien. Nach dem alten war es das Richtige. Weil die haben das gewusst. Ja, die antike Kultur war im mittelalterlichen Verständnis die überlegene Kultur. Weil die haben in den Ruinen der antiken Kultur gelebt. Und haben nicht gewusst, wie die Kuppeln und die Kirchen gebaut worden sind. Ich lebe in den Ruinen einer Kultur, was ist das für ein Weltgefühl? Und ich weiß nicht, wie wenn irgendwelche die Aliens wären kommen und hätten eine Erde uns hinterlassen und wir leben dann da drin und wir haben keine Ahnung, was die da haben. Das war das mittelalterliche Gefühl, ja. Okay. Sie, oder?
Mhm. Ja, bitte. Ja, die Magie oder die alltägliche Magie war so eine Art vielleicht von Bewältigung des täglichen Lebens. Aber man hat ja auch sehr viel Angst davor gehabt. Und wenn man die Entgleisungen, wie zum Beispiel die Hexenverbrennungen ansieht, dann war das ja eine Riesenangst auch vor der Magie. Können Sie dazu was sagen, wie das zustande kommt? Das
hat die Kulturgeschichte der Ängste ist ein interessanter Punkt. Was sind denn unsere kulturellen Ängste? Ob das besser oder schlechter geworden ist, würde man nicht zu sagen trauen. Es gibt eine Kulturgeschichte der Ängste. Ja. Es gibt, man könnte zum Beispiel jetzt beschreiben, wie hat sich das Bild vom Teufel verändert. Die Hexenverfolgung, das ist ein interessanter Punkt. Die Hexenverfolgung kommen zu Beginn der Neuzeit. Die Hexenverfolgung ist kein mittelalterliches Phänomen. Die meisten Hexenverfolgungen waren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Da ist der Höhepunkt. Das heißt, die kulturelle Ängste manifestieren sie auf einmal, und da gibt es verschiedene Deutungen, was da passiert. Das Bild des Teufels, zum Beispiel im 11. Jahrhundert, ist, der Teufel ist sowas wie ein Harlekin. Das ist eine lustige Figur, ein bisschen komisch und schräg, aber es macht nicht wirklich Angst. Das heißt, man kann jetzt sagen, Kulturgeschichte der Hölle, interessantes Thema, Kulturgeschichte des Fegefeuers, dann hat man das Fegefeuer erfunden. Das kriegt dann die kulturelle Prägung im 13. Jahrhundert und dann kommt der Ablasshandel, ökonomisch dann wichtig, und man vergeht es dann wieder. Ja. Aber wichtig ist, ich habe nicht die These des finsteren Mittelalters, nicht der Gedanke, diese Leute haben in großen Ängsten gelebt. Ich glaube, man wird unsere Kultur mal beschreiben als jemand, wo die normalen Menschen ganz große Ängste gehabt haben. Das heißt, man könnte jetzt über unsere kulturellen Ängste beschreiben. Die Ängste hängen mit dem Weltbild unmittelbar zusammen. Zum Beispiel die Angst, verrückt zu werden, die Angst, alt zu werden, die Angst, nur mehr einen schönen Körper zu haben und. Das sind große Ängste. Ja. Die haben sie mittlerweile nicht gehabt. Oder sie haben sie andere gehabt.
Dann haben wir hier noch eine Frage.
Ja.
Ist dieses Weltbild die Basis für die Herrschaftsverhältnisse über so viele Jahrhunderte?
Das ist richtig. Ja. Das heißt, ein Weltbild, das etabliert ist, braucht auch soziale Mechanismen der Reproduktion. Das heißt, zu den Wirklichkeitsdealern, wenn man das jetzt ein bisschen respektvoll so sagen darf, gehören natürlich soziale Schichtungen, und es ist letztlich das Weltbild immer mit Macht und Herrschaft verbunden. Wenn man über solche Fragen nachdenkt, dann könnte man über uns nachdenken. Mein Bild des Kapitalismus ist eine ungeheure Machtkultur. Es ist und es geht immer weiter auseinander. Occupy hat schon richtig gesagt 1%. Weil wenn er die 1% von der Welt weg tut, hätten wir eine völlig andere Welt. Und dann könnte man sagen, das ist das, was mir als Kulturhistoriker, der gleichzeitig kritischer Sozialwissenschaft, das interessiert. Wie könnte man jetzt den Außenstandpunkt finden, welche Art von Weltbildern bestehen, dass diese verrückte Machtwirklichkeit in einer Selbstverständlichkeit reproduziert wird, die genauso selbstverständlich ist wie im 13. Jahrhundert, dass die Bauern, also sie da die ganzen hart schuften müssen und die kleine Schicht einer parasitären Adeligen, denen die ganz gut geht. Und das war selbstverständlich. Die haben das nicht als Ausbeutung verstanden. Und wie geht es bei uns, und wie rennt Kapitalismus, und wer versteht es als Ausbeutung? Ich denke, das ist ein anderes Thema.
Dann ganz hinten der Herr, bitte.
Es hat im Mittelalter erstaunlicherweise fast zum Teil einen enormen technischen Fortschritt gegeben. Ich möchte dabei nur zum Beispiel an Schiffsbautechnik, an die Bergwerktechnik erinnern, dann die Wassermühlen oder auch den Übergang von der romanischen zur gotischen Bauweise. Und alle dieser technische Fortschritt kann aus heutiger Sicht nur mit einer naturwissenschaftlichen oder zumindest auf Erfahrung basierenden Denkweise erklärt werden. War das sozusagen eine Parallelwelt, oder hat da auch eine gewisse Magie eine Rolle gespielt? Es ist ja fast nichts bekannt, weil alle diese Baumeister, wir wissen ja, nur vom Vater auf den Sohn weitergegeben haben und nicht veröffentlicht haben.
Ja, da könnte man jetzt viel sagen. Das heißt, das ist ganz richtig. Das heißt, es hat auch Phasen gegeben, dann, also gerade 11. Jahrhundert zum Beispiel, Durchbrüche 12. Jahrhundert. Das heißt, man hat auch Lust gehabt auf den technischen Fortschritt, nur man hat nie die Idee gehabt, eine technische Beschreibung zu einem Weltbild zu machen. Das Beispiel der gotischen Kathedralen ist ungeheuer interessant, weil es die These gibt, und ich erzähle das in der Vorlesung auch so, dass der Raumgedanke in den gotischen Kathedralen im Grunde genommen schon eine sehr neuzeitliche Idee ist, die verweist auf das, was dann 200 Jahre später kommt mit der perspektivischen Malerei, wo ich die ähnliche Idee habe eines homogenen Raumes, der mit geometrischen, geradlinigen Strahlen durchzogen wird. Ich muss ja zum Beispiel Modelle bauen, dass das statisch funktioniert, aber das war ein Geheim. Das war Geheimlogen. Das haben sie nicht weitergegeben. Und es gibt auch zum Beispiel kaum schriftliche Aufzeichnungen über, wie die gotischen Kathedralen gebaut worden sind. Und letztlich könnte man sagen, das ist in meinem Verständnis, und das sagt er, wie lang so kulturelle Prozesse gehen, ist das ein Vorschimmer einer Raumidee, die dann in die perspektivische Malerei reingeht und die dann im 17. Jahrhundert Descartes sagt, res extensa, der Raum ist Realität. Und das haben die Mittelalter nicht denken können. Im Mittelalter ist der Raum nicht der Realität. Oder das könnte man noch einmal sagen an den Herrn vorher. Das Messen von Dingen sagt nicht viel über die Realität aus. Natürlich weiß ich, dass Linz da liegt und Wien woanders. Aber der Messvorgang, wenn ich in einer qualitativen Welt bin, ja, der Messvorgang ist für die Realität nicht so wichtig. Ob sie klein sind oder groß sind, das ist nicht die Realität. Die Realität ist, welche Säftemischung sie haben, welche Temperamente in ihnen sind, was ihre Vorfahren waren und solche Sachen. Das ist Realität. Realität sind qualitative Differenzen und nichts Messbares.
Ja, nur, wenn Sie eine Kathedrale aufgrund dieser Analogschlüsse Simili a Similibus bauen, dann wird sie Ihnen wahrscheinlich zusammenfallen. Oder wenn Sie eine Koge, also ein mittelalterliches Schiff bauen wollen, das ist wesentlich größer ist als die vorhergehenden Schiffe, die zum Beispiel die Wikinger oder die Römer gebaut haben, dann wird Ihnen die beim nächsten Sturm, wenn Sie nur magische Formeln sprechen, wahrscheinlich auseinanderbrechen. Na, also es hat hier sehr viel Erfahrung und Versuch und Irrtum vermutlich bedurft, um das bauen zu können und um das erfolgreich in der Praxis auch anwenden zu können. Und ist da, meine Frage war eben, hat da die Magie in irgendeiner Weise hineingespielt oder ist das eine Parallelwelt gewesen?
Nein, es ist vermischt, man kann es nicht trennen. Ich meine, der gotische Baumeister muss auch vorher zu Gott beten, dass es gut geht. Und es sind ja manche Kathedralen niedergekracht. Ja, und das wäre dann die göttliche Fügung gewesen. Das Beispiel, das ich aus der Medizin gehabt habe, ist ja zum Beispiel die mittelalterliche Kräutermedizin, die um die Kräutergärten über die Klöster waren, die haben natürlich ein ungeheuer empirisch erarbeitet mit Teil- und Error-Wissen, das uns vielleicht in Teilbereichen völlig überlegen ist. Ja? Und das war halt mit Magie vermischt, man kann es nicht trennen. Der entscheidende Punkt war die Empirie in der Weise, wie wir jetzt Empirie verwenden, ja, war nur ein Teilbereich der Kultur und nicht sozusagen etwas über die Schiffsbaumeister, der ein tolles Schiff macht, ist ein Handwerker und ein Handwerker kann nicht erzählen, wie die Welt zusammengehalten ist. Der kann tolle Dinge machen, ja, der kann ein Schiff machen, das nicht sinkt und das ist super. Aber der kann man nicht erzählen, was die Welt im innersten Kern zusammenhält. Der kann man nicht eine Auskunft geben über Weltbild, dafür sind andere zuständig. Im naturwissenschaftlichen Weltbild ist ja die Technik der Beweis für das naturwissenschaftliche Weltbild. Da sind die Konstellationen völlig anders. Der Techniker darf mir Auskunft geben. Und das soll er ja auch. Das Haus soll ja stehen und das soll statisch berechnet sein und wir sollen die Sicherheit haben, dass es morgen auch noch steht. Und wenn ihn die Eisenbahn einstellt, dann möchte er einen Techniker im Hintergrund und einen guten Techniker und nicht einen, der Hokuspokus macht. Ja.
Mhm. Dann die nächste Frage. Ja?
Also in meinem Kopf gehen so Gedanken wie Wirklichkeit, wie wirklich ist sie, was wirkt, ist wirklich. Dann sind weiter so Überlegungen eben des Konstruktivismus und vor allem auch der Zeitgeist. Und wie Sie ja gesagt haben, es ist eine Idee, die Realität, in der wir uns bewegen. Und eine Frage, und ich erwarte jetzt nicht wirklich eine Antwort, die lautet, bei all diesen Betrachtungen sehen wir zurück in die Vergangenheit, wie Personen gedacht haben, in welchen Epochen, zeitgeistmäßig denken in verschiedenen Zeitepochen. Für mich wäre hochspannend, ob man sich getraut, einen Blick in die völlig andere Zeitrichtung, nämlich in die Zukunft zu richten. Gibt's Ansätze für, wie könnte es denn weitergehen im Denken in der Zeit nach dem, wie Sie vorher gesagt haben, zum Beispiel ausufernden Kapitalismus oder unserem Wirtschaftsdenken oder wie auch immer?
Ja, ich denke, man kommt natürlich auf philosophische Fragestellungen letztlich, wenn man über die Weltbilder redet, und natürlich hat man einen relativistischen Standpunkt. Man bezieht nicht sozusagen, im Grunde genommen hat man ein sehr abgeschwächtes Wahrheitsverständnis. Das heißt, man würde sagen als Kulturhistoriker, okay, das ist eine interessante Kultur, die eigene, aber die Denkvoraussetzungen sind auch wieder willkürlich letztlich. Und das kann man ja dann zeigen, das könnte man philosophisch zeigen oder man könnte, könnte man auch verschiedene Sachen zeigen. Und der Blick in die Geschichte, weil es ja interessant ist für mich, oder auch zu sehen, wie langsam sowas kommt, aus dem jetzt Extrapolation in die Zukunft zu machen, ist denk unmöglich. Nur eins kann man sagen, in 300 Jahren wird es ja anders sein. Das heißt, und vielleicht wird dann jemand einen Vortrag halten und Ihnen einen derartigen Hokuspokus-Glauben vorwerfen und Sie wundern, wie man überhaupt so eine Art von Kultur konstruieren und kennen. Könnte sein. Aber es, in der Geschichte, es gibt ja kein Entwicklungsgesetz. Wir können nicht sagen, wie sich Geschichte entwickelt. Das geht, darüber kann man darüber nicht Auskunft geben. Es geht nicht, ja. Es ist denkunmöglich. Früher hat man die Gedanken gehabt, es gibt Geschichtsphilosophien. Die Marxisten haben das geglaubt, im Christentum haben es geglaubt, die Phänomenologie des Geistes beim Hegel und solches Zeug. Aber die, das ist das Denken des 19. Jahrhunderts, man denkt so nimmer. Wir wissen nicht die Geschichte weiter. Es gibt keine Theorie, die den Weitergang der Geschichte beschreibt. Wir müssen es machen.
Also ich denke jetzt nur in dem Zusammenhang, ich glaube Einstein hat ja gemeint, die Auseinandersetzung, die kommen wird, die sieht er so katastrophal, dass er aber sich getraut zu prognostizieren, wie es danach weitergeht, nämlich wieder mit Pfeil und Bogen.
Ja, gibt es da noch eine Frage? Okay. Ja, was mir noch in Erinnerung ist, Sie haben mal ein Interview gegeben mit den oberösterreichischen Nachrichten, nämlich wie das Zeitverständnis unser Weltbild geprägt hat. Das habe ich sehr interessant gefunden, weil eben im Mittelalter eigentlich die Zeit nicht so präsent war. Die Menschen haben den Tag nicht wirklich einteilen können. Können Sie da vielleicht 2-3 Sätze drüber sagen?
Das ist auch ein interessanter Punkt. Über naturwissenschaftliches Weltbild zu reden, heißt, die lineare Zeit, die lineare Zeit kriegt einen Realitätscharakter. Weil ein Naturgesetz heißt, zweite, dritte, vierte, fünfte Ableitung, irgendwas als Phänomen der Zeit. Das ist ein Naturgesetz. Das heißt, wenn ich über Naturgesetze rede, muss ich sagen, es gibt die Zeit wirklich. Es macht dann Sinn, Dinge zeitlich zuzuordnen. Jetzt könnte man das ganz anders beschreiben. Wer hat das erfunden? Die lineare Zeit hat das Judentum erfunden und die Christen. Die lineare, gerichtete Zeit ist, in der Weise sind wir alle Christen, wie spät ist, ja? Weil in der Antike hat man immer zyklische Zeiten. Das heißt, bei Platon, wenn der Platon Ihnen den Vortrag gehalten hätte, würde er sagen, in 3000 Jahren sitzen die genau gleichen Leute vor dem genau gleichen Hörer, vor dem ich, und wir reden genau die gleichen Sätze. Das ist die Idee. Das ist immer, es kommt immer wieder. Die Wiederkehr des Immergleichen. Und im Mittelalter habe ich halt dann eine Mischung zwischen linearen Zeitkonzept und zyklischen Zeitkonzepten. Und die lineare Zeit ist die Zeit, die die Priester verwalten, auch aus Herrschaftsgründen, bis hin zu Regeln, wann darf man Sexualität mit welchen Praktiken haben oder nicht. Das war zeitlich geregelt. Ja, in einem Herrschaftswissen. Und der normale Mensch hat nicht gewusst, welcher Jahr man hat. Der normale Mensch hat nicht gewusst, was ist Anno Domini. Warum sollte er das wissen? Das heißt, das war eine Expertenzeit, die eine kleine Schicht von ganz gebildeten Menschen, weil sie 90% der Bevölkerung haben nicht lesen und schreiben können, verwaltet hat. Und das war die gerichtete Heilzeit. Das ist die Zeitidee im Monotheismus. Gott hat die Welt geschaffen. Jesus Christus ist erschienen. Das ist die Mitte der Zeit. Und dann kommt das Ende der Zeit. Und das wird wahrscheinlich bald sein. Und dann ist die Apokalypse. Und dann gehen wir über. Und dann sind wir in der Ewigkeit. Das heißt, die bisschen Zeitstrecke, die wir da verleben, das müssen wir schon abspulen. Aber es ist nicht wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist die Ewigkeit. Das ist die wirkliche Zeit. Das heißt eigentlich die Zeitlosigkeit, dass ich aus der Zeit hinauskippe. Und die große Angst des Mittelalters war nicht das Sterben. Das Sterben war ganz, es gibt jetzt so einen klassen Film jetzt gerade, das Kreuz, und wie hat das geheißen? Die haben wir. der Müller und das Kreuz noch im 16. Jahrhundert. Die Gewalt und Tod war alltagsgegenwärtig, eine sehr gewalttätige Kultur. Wir würden uns schrecken, wenn wir da drin leben würden. Das Sterben war nicht das Schlimme im Mittelalter. Das Schlimme war das unvorbereitete Sterben. Das heißt, in welcher Gemütsverfassung, mit welchem Testament, mit welcher Beichte stirbe und tritt dann dem sozusagen dem großen Richter gegenüber. Das war der Horror des Mittelalters war nicht der Tod. Der Tod war integriert. Der Horror war der unvorbereitete Tod. Und das war ja der eigentliche Akt der Individuation. Das heißt, da sind die Leute dann als Individuen vor Gott. Und vorher waren sie ja keine Individuen. Individuum war ein Schimpfwort. Es gibt keine Individuen. Das heißt, alle diese ganzen Ritterspiele und so, das ist alles Folklore. Das projiziert unser Ort des Seins. Schauen Sie, wie sie sitzen. Sie finden kein einziges mittelalterliches Bild, wo die Leute so sitzen. Sie sind auf Bänken und Körper an Körper mit Körperkontakt. Sie leben in einer ganz anderen Welt und man riecht den anderen. Das hat sich ja keiner gewaschen. Okay? Das heißt, ich sitze auf Bänken. Das hohe Gericht, die höchsten Adeligen sitzen auf Bänken Körper an Körper, so wie in der dritten Eisenbahn in Indien. Ja, dritte Klasse Eisenbahn in Indien. Man sitzt auf dem Schoß vom anderen und das ist völlig normal. Das heißt, die Art Sesseln gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Vorher hat nur der Herrscher den Thron. Okay? Das zeigt da zum Beispiel, das hat was mit Raumorientierung zu tun. Welches Gefühl, wie positioniere ich mich zum Nachbarn? Das ist eine kulturelle Geschichte. Wenn der andere, der neben Ihnen sitzt, auf einmal herrückt, auf 0 Zentimeter, würden Sie sagen, hallo schräg, mag ich nicht. Außer es ist jemand, den Sie sehr gern haben oder so, dann passt es wieder. Ja? Aber der normale Mensch darf das nicht tun. Mit solchen Beobachtungen könnte man nachdenken, was ist Lebensgefühl, was ist Körperverwendung, was ist ein Gefühl von in der Welt sein. Und so. Das sind dann so die ganz, ganz, ganz grundlegenden Fragen, wo man sich langsam einem Verständnis nähert. Weil das ist ich habe mit dem angefangen, es geht um Verstehen. Es ist eine eigenartige Kultur, wie können wir die verstehen?
Mhm. Ja, und bevor es jetzt dem einen oder der anderen noch unangenehm wird, noch länger hier zu sitzen, glaube ich, können wir die Veranstaltung so beenden. Also danke für Ihren Vortrag, Herr Oetsch. Okay. Ja, was es noch zu sagen gibt, nämlich darf ich die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Stehen übrigens auch in dem schönen Programmheft hier. Die nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, nämlich zu Mittag bei Kepler mit der Frau Heidemarie Pöschko. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Pöschko? Ist zu Mittag und es gibt was zum Essen, nämlich Müllviertler Brotsuppe. Und außerdem dann die Sonntagsmatinee mit dem Herrn Michael Hofer zum Thema ästhetische Erkenntnis am kommenden Sonntag. Ja, jetzt gibt es noch Getränke an der Bar hinten. Ah ja, was es noch zu sagen gibt, es gibt einen Unterstützerverein vom Kepler Salon, nämlich die Freunde des Kepler Salon. Da gibt es hinten so Formulare, wenn Sie jetzt finden, dass der Kepler Salon unterstützenswert ist, bitte zugreifen. Ja, dann danke, dass Sie hier waren.